Ja, für uns ist zweifelsfrei die Penny DEL, der große Bruder, mit Umstellung auf DEL 2, was gemeinsam durch ein Konzept der DEL vorangetrieben worden ist, war definitiv der Wunsch ja da, dass wir auch näher zusammenrücken als Ligaverbund. Wir sind, ich sag mal, die hauptsächlichen zwei Profiligen in Deutschland, was Eishockey angeht.
Bei uns ist es schon so, wir dort zwei große Brüder haben, wobei der eine schon sehr, sehr größer ist. Also der Deutsche Fußballbund ist natürlich dann der dominierende große Bruder. Wir haben aber auch den DLV, das heißt den Deutschen Leichtathletikverband, haben wir natürlich dann auch durch die Leichtathleten auch nochmal als großen Bruder.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Die heutige Folge habe ich geführt, beziehungsweise das Zweiergespräch habe ich geführt, einmal mit dem Geschäftsführer der DEL 2, Liga sozusagen hinter der Penny DEL, René Rodorisch ist der Geschäftsführer und gleichzeitig im Gespräch waren wir mit dem Geschäftsführer vom FLVW, das ist der Fußball- und Landesverband Westfalen und der Geschäftsführer ist Maurice Hampel, zumindest von der Marketing GmbH, jetzt haben wir es komplett. Und warum haben wir die beiden im Podcast gehabt? Das gemeinsame Thema war sozusagen die Vermarktung in einem Verband- oder Ligasystem, bei dem es noch einen größeren Bruder gibt. Also da gibt es noch jemanden darüber, bei der DEL 2 ist es vermeintlich klar, da ist die Liga 1, also die Penny DEL da drüber und du als Zweiter, als der da drunter, hast halt trotzdem deine Herausforderungen und Aufgaben und das habe ich mit René besprochen. Und das Gleiche gilt für den Maurice, der hat als Landesverband natürlich den großen Bruder DFB oder dann halt beim Leichtathletik den DLV sozusagen als großen Bruder da drüber, der ebenfalls in der Vermarktung natürlich aktiv ist und die vermeintlich größeren Rechte hat. Und trotzdem ist es die Aufgabe von Maurice für den Landesverband, genau diese Vermarktung kreativ und stark in der Umsetzung zu lösen. Und wie das gelingt und was da die Herausforderungen waren oder sind, darüber haben wir gesprochen. Und das sind auf der einen Seite ganz unterschiedliche Konstellationen, weil einmal Verband, einmal Ligasystem. Und auf der anderen Seite sind da auch ganz ähnliche Herausforderungen und Lösungsansätze entstanden und auch die, wir haben nachher über die Wunschliste gesprochen, die Wünsche und Anforderungen und auch Tipps und Tricks, die es für so eine Konstellation gibt. Und da ist sehr, sehr gut reflektiert worden von beiden, wie sie eigentlich dastehen und was eigentlich die Herausforderung ist und vor allen Dingen, wie sie das lösen können. Und ich kann so viel verraten, hört bis zum Ende, das ist ein spannender Diskurs, spannender Ritt durch die verschiedenen Sportorganisationen, die es in Deutschland gibt und die Konstellationen, die es dabei gibt. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, solchen Organisationen und solchen Protagonisten auch mal das mehr Gehör zu verleihen und auch mal das Mikrofon zu reichen. Das tun wir in diesem Podcast sehr gerne, das tun wir in anderen Formaten sehr gerne und heute jetzt beispielhaft mit der Eishockey DEL 2 und mit dem Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen. Habt viel Spaß, bis dann. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Und heute richtig tief rein ins Sportbusiness. Richtig tief rein in die Erfahrung aus der Verbands- und Ligaarbeit. Und da freue ich mich sehr, dass ich zwei spannende Gäste heute dabei habe, mit denen ich mich jetzt in der knackigen Stunde einmal austauschen möchte. Was sind eigentlich die Besonderheiten, sowohl in der Verbands- und Ligavermarktung, als auch die Besonderheiten, und da kommen wir nachher insbesondere drauf zu sprechen, wenn es noch jemanden gibt innerhalb der Organisation, der, sagen wir mal, der große Bruder ist oder vielleicht derjenige, der ein Stückchen höher im sportlichen Ranking angesiedelt ist. Aber was das Kryptische alles genau heißt, das erfahren wir nachher von unseren beiden Gesprächspartnern. Ich begrüße ganz herzlich auf der einen Seite der Geschäftsführer und jetzt wird spannend, der Eishockeyspielbetriebsgesellschaft MBH. Was das genau ist, René, das darfst du erklären. Herzlich willkommen, René Rodorisch.
So, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Und dein Gesprächspartner oder unser beider Gesprächspartner auf der anderen Seite ist auch Geschäftsführer und zwar vom FLVW Marketing GmbH. Und wofür die Abkürzung steht, das kannst am besten du erklären gleich. Lieber Maurice, herzlich willkommen. Maurice Hampel.
Ja, hallo in die Runde.
Schön, dass du da bist. Und lass uns doch mal ganz kurz eintauchen. Maurice, ich habe es gerade gesagt, das kannst am besten du erklären. Sag uns doch einmal ganz kurz, wofür steht LVB Marketing GmbH und wie bist du da hingekommen bei deiner Reise durch Sportbusiness? Wie bist du da hingekommen zum Geschäftsführer, wo du jetzt bist?
Ja, gerne. Erstmal muss ich die Abkürzung FLVW dann, glaube ich, einmal nennen. Für uns intern ist das immer selbstverständlich. Aber Externe haben doch mal die Zuordnungsprobleme. Und zwar ist das der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen. Das heißt, wir haben Fußball und Leichtathletik bei uns in Westfalen komplett unter uns, sind damit ein Landesverband in den beiden Sportarten. Ja, ist eigentlich so in der Kombination Fußball und Leichtathletik auch einmalig in Deutschland. Und gibt auch schöne Synergieeffekte, die natürlich dort entstehen. Und wir sind dann die FLVW, das wäre die Abkürzung, und eine Marketing GmbH, das heißt eine hundertprozentige Tochter des Verbandes. Und wir kümmern uns halt um die ganzen Markenrechte, um die Vermarktungsrechte, audiovisuelle Rechte und haben dann hier so ein Team von 13 Leuten ungefähr, die das dann so voranschieben, die ganzen Querschnittsthemen im Verband.
13 Mitarbeiter in der Marketing GmbH und im Verband selber, wie groß ist der?
Ja, der Verband selber, der hat nochmal 180 Mitarbeiter bei uns. Wir betreuen über 2.565 Vereine mit 1,1 Millionen Mitglieder. Man sieht daran, wie groß der Fußball auch ist. Also Fußball haben wir 87%, ungefähr 13% ist die Leichtathletik bei uns. Also es ist dann doch schon ein größerer Unterschied. Und der Verband an sich betreibt halt in der Verwaltung mit ungefähr 90 Personen die Leichtathletik, Fußball, aber auch so Querschnittsthemen wie Buchhaltung und Verbands- und Vereinsentwicklung. Das sind auch so Themen. Wir haben dann aber das Sportzentrum noch dabei, mit einem Sporthotel auch, mit einer Sportschule, wo durchaus auch, so wie Bayern München, dann wohnen und übernachten, wenn sie beim BVB spielen zum Beispiel, auch internationale Gäste. Wir werden Trainingslager durchgeführt bei uns auch von belgischen und holländischen Erstligisten oder englischen. Also wir sind da breit, breit gefächert, aber unsere Satzungsaufträge sind natürlich dann auch die Jugendförderung, Jugendspielbetrieb, so wie man es normalerweise auch kennt. Und so kommt man dann halt auf die 180 plus nochmal bei uns 13, also knapp 200 Personen, die hier arbeiten. Und wenn man das so einordnet, jetzt von Mitgliedern oder auch Vereinen, sind wir einer der 7 größten Sportverbände Deutschlands, ne? Also weil die Mitgliederzahlen so groß sind.
Ich glaube, wir dürfen gleich ruhig noch mal ein bisschen tiefer reingehen, was denn die Marketing GmbH dafür Rollen und Aufgaben hat. Aber sag uns doch noch mal ganz kurz einmal deinen Werdegang. Wie bist du in die Rolle gekommen? Was hast du vorher gemacht?
Ja, also ich bin von Haus aus Leichtathlet und 400 Meter Hürden und Zehnkampf früher in den Jugendjahren auch durchgeführt. Habe dann Diplom-Sportwissenschaften mit Management und Marketing an der Ruhr-Universität Bochum studiert und bin dann durch meine Heimat Gelsenkirchen dann auf Schalke gelandet. Habe mich 4,5 Jahre auf Schalke bewegt, also im Fußballbereich auch. Dann habe ich gesagt, so, ich muss mal raus aus dem Sport, ich muss mal was anderes sehen. Bin dann in einen Agenturverband Verbund gegangen, so muss man ja sagen, Agenturverbund gegangen. Und da haben wir ganz viele verschiedene Sachen auch für die Gamescom, viel im E-Sport-Bereich, dann aber auch im Event-Bereich, Individualprogrammierung, ne, also ganzen Marketing-Themen rauf und runter durchgeführt, auch nochmal 4,5 Jahre. Und dann hat es mich wieder in den Sport zurückgezogen. Und da hat der Verband hier, also die GmbH, eine Person gesucht mit einem neuen Konzept. Ein paar Leute haben ihre Konzepte vorgeschlagen und vielleicht war meins nicht ganz so schlecht, auf jeden Fall wurde ich genommen. Und bin dann mit 36 damals 2017 hier Geschäftsführer dann der FLVW Marketing GmbH geworden. Da waren wir aber nur eine Person und ich. Und mittlerweile hat sich die ganze GmbH auch ein bisschen weiterentwickelt und hat ganz viele neue Aufgabenbereiche auch dann übernommen.
Also eine Person und du, das war wann, 2017?
Und 17, genau.
Und jetzt dann mittlerweile auf 13 Mitarbeiter ausgebaut und was die Marketing GmbH so alles macht und was für Erfolge da eingefahren werden, das hören wir uns gleich nochmal an. Vielen Dank dir für den kurzen Einblick in deinen Werdegang. René, du hast die Geschäftsführung inne, ich kürze das mal ab, DEL2, das ist dann der Begriff, unter dem man das wahrscheinlich am ehesten kennt. Kannst du uns einmal abholen, wie ist dein Weg gewesen zu dieser Rolle?
Ja, fast so ein bisschen ähnlich, eigentlich wie bei dem Maurice. Bin gestartet übers Studium letztendlich, Diplom Sportwissenschaften, Schwerpunkt Sportmanagement in Leipzig. komme aus einer extrem sportbegeisterten Familie, eigentlich ursprünglich näher am Fußball dran, habe auch selber viel Fußball gespielt, spiele auch aktuell noch so ein bisschen hobbymäßig, aber bin dann irgendwann als Fan und damit auch als Student dem Eishockeysport verfallen. Habe neben meinem Studium angefangen, als Praktikant bei den Eispiraten Grimmitschau zu arbeiten, in der zweiten Liga, damals zweite Bundesliga, hatte dann dort die Chance, auch angestellt zu werden nach meinem Studium und war dann insgesamt auch 7 Jahre Geschäftsführer des Clubs im weiteren Verlauf. Und über den Weg letztendlich hat man sich viele Gedanken gemacht, wie man die Liga vielleicht auch professionalisieren und weiterentwickeln kann. Und dort kam es dann 2013, 2014 zu einem Konzept DEL2 mit der DEL gemeinsam, was wir erarbeitet, was wir gegenüber dem Verband auch ein bisschen durchgeboxt haben, was wir bei uns in der Gesellschaft vereint haben, dass wir so einen Weg gehen wollen, um eben vielleicht auch auf einen Abstieg zukünftig einzuführen. Und mit dieser Umstrukturierung war dann irgendwann die Frage, ja, wer macht es dann operativ? Und da hat der eine oder andere in der Liga gesagt, Mensch, es sollte jemand von uns machen und hat da so ein bisschen auf mich gezeigt. Und im Umkehrschluss war das dann für mich die Entscheidung, am Anfang ein bisschen schwierig, aber dann doch positiv den Standort Grimmitschau zu verlassen, was mein Heimatstandort logischerweise war, und dann eben in die Liga zu wechseln und damit in das Ligabüro nach Neuss zu gehen.
Ligabüro sitzt in Neuss und soviel ich weiß, sitzt da auch die DEL.
Genau, wir sitzen zusammen in einem Büro. Also ich bin bei der DEL mit eingezogen. Wir haben einen Einzelbereich, der DEL2 ist, innerhalb des Büros der DEL. Ja.
Und Eishockeyspiel Betriebsgesellschaft MBH, ist das ähnlich wie bei Maurice, die Vermarktungs GmbH, oder ist das, bist du mit deinem Team zuständig für weit mehr als nur Vermarktung?
Ja, das ist letztendlich die Verwaltungs GmbH für den gesamten Spielbetrieb der zweiten Liga. Ist 2001 gegründet ursprünglich. Damals noch federführend durch den Verband. Das heißt, wir waren schon immer so ein bisschen eigenständig, aber damals war der Verband mehr oder weniger Hauptgesellschafter. Das heißt, so viel konnte man dann auch nicht machen. Und mit der Umstellung dann 2013 ist die Liga oder die GmbH mehr oder weniger an die Clubs zurückgewandert, wo wesentlich federführend als Gesellschafter eben die Clubs agieren. Und dementsprechend ist es nicht nur Vermarktung. Vermarktung ist sicherlich ein Teil der Arbeit. Aber zu uns oder das, was wir tun, ist eigentlich alles, was den Spielbetrieb und auch die Außendarstellung der Liga anbelangt.
Ich habe gerade so gesagt, du und dein Team, wie groß ist das Team rund um die DEL2 versus DEL1 vielleicht? DEL?
Ja, also zum einen habe ich noch ein paar Tränen in den Augen, als der Maurice, ich sag mal, die Mitarbeiterzahl bei sich im Fußballverband gesagt hat. Da sind wir natürlich in unseren Sportarten größtenteils weiter entfernt, aber natürlich haben wir auch nicht die Anzahl an Vereinen, Mitgliedern und so weiter, wie er das dargestellt hat, das ist auch logisch irgendwo. Insofern, die DEL, ich weiß gar nicht, aktuell hat, würde ich sagen, zwischen 9 und 12 Mitarbeiter, glaube ich, aktiv im Büro sitzen. Ich selber sitze für mich erstmal grundlegend allein im Büro in Neuss, weil wir haben ursprünglich 2014, als ich dann die Position gewechselt habe, das erstmal über mich aufgebaut. Wir arbeiten allerdings als DEL2 mit externen Partnern da zusammen. Das heißt, wir haben, ich sage mal, 3, 4 Leute, die extern in Deutschland verteilt sitzen und für uns gewisse Bereiche übernehmen, ob das Vermarktung ist, ob das Kommunikation ist, ob das Schiedsrichterwesen ist. Und zusätzlich habe ich die Chance, deswegen sitzen wir in einem Büro, Mitarbeiter der DEL für Teilbereiche der Spielverwaltung letztendlich in unserer Liga mit zu nutzen. Insofern ist es gar nicht so einfach zu beziffern, reinweg über den Namen Mitarbeiter. Wir sind größer, als man denkt, aber an sich sind es irgendwo handelnde Personen, würde ich sagen, mit mir zusammen 6 bis 7. Aber wir haben auch nur 14 Clubs, deswegen ist die Mitgliederanzahl natürlich auch nicht vergleichbar, ne, wenn man das mit dem regionalen Fußballverband sieht.
Das heißt aber auch, dass der Spieltag funktioniert, liegt in eurer Hand. Klar, die Clubs müssen den Spieltag irgendwie umsetzen vor Ort, aber dass es überhaupt zu dieser Begegnung, zu der Paarung, zu den verschiedenen Regulatorien drumherum kommt, das ist das alles, was ihr als DEL2 für die Liga macht.
Genau, auch Schiedsrichter da sind und die entsprechenden Wettbewerbsregeln eingehalten werden, die Spieler lizenziert sind. Ne? Wir haben circa pro Jahr zwischen 400, 450 Spieler, die wir lizenzieren für den Spielbetrieb. Also das läuft letztendlich alles über unsere Organisation. Ja.
Und du hast es gerade so mit einem Nebensatz mal angesprochen, dass ihr für die Auf- und Abstiege auch irgendwo ein Plädoyer, eine Hand hebt. Kannst du noch mal kurz die Hörer einmal aufklären, wie ist das geregelt, Auf- und Abstiege? Wir kennen das aus dem Fußball, das ist vielleicht sehr geläufig. Das ist ein harter Wettkampf jedes Jahr, fast schon spannender als der Wettkampf um die Meisterschaft. Und das, wie ist das im Eishockey? Wie ist da die Situation? Wie war sie? Wie hat sich das verändert? Wie ist da die Rolle in der DL2?
Ja, die schwierigste Situation war eigentlich im Eishockey, dass ab 2006 gab es, glaube ich, den letzten offiziellen sportlichen Aufsteiger in die DEL. Und danach hat mehr oder weniger die DEL für sich damals entschieden, die Liga eigentlich zu schließen, keinen sportlichen Aufsteiger automatisch zu qualifizieren und auf der anderen Seite auch keinen Absteiger auszuspielen. Insofern war das so eine Art Closed Job, den man sich dort geschaffen hat. Das war vielleicht zum damaligen Zeitpunkt auch ein Weg, der nicht verkehrt war, weil so ein bisschen die Qualitäten und auch die Professionalisierung der Spielbetriebe, erste, zweite, dritte Liga, also mit Oberliga und drunter, doch weit auseinandergegangen sind. Und der Anspruch der DEL war dann auch, als wir in die Gespräche wieder eingestiegen sind und gesagt haben, hey, wir können nicht die einzige Sportart sein, wo keiner in die erste Liga aufsteigen kann. Wir müssen Lösungen finden im Sinne des Sports. Dann war natürlich das erste Thema schon auch für die DEL. Also wenn, dann wollen wir aber auch eine zweite Liga, die sich weiter professionalisiert, die sich ein bisschen an uns heranentwickelt wieder, was Regelwerk angeht, was Konsequenz, Professionalität angeht. Und über den Weg kam eben dann auch der DEL2-Gedanken und gleichzeitig damit von unserer Seite her der Kampf eben auf den Abstieg wieder einzuführen. Weil wir halt klar gesagt haben, für unsere Clubs, die entwickeln sich, Interesse ist da, die Zuschauer sind in den Arenen, aber wir verkaufen unserem Meister jedes Jahr eigentlich die goldene Ananas, weil er hat keine Chance hochzugehen. Und daraus resultierend mit der Entwicklung der letzten Jahre ein paar rechtlicher Schwierigkeiten, die auch für viel Diskussionen geführt haben im Gesellschafterwesen der DEL, aber auch bei uns, hat es dann, ich glaube, im dritten Anlauf am Ende geklappt, dass wir ein Prozedere entwickelt haben, was eben Auf- und Abstieg erstmal garantiert. Es ist ein bisschen komplizierter als im Fußball, weil in erster Linie müssen wir neben wirtschaftlichen Voraussetzungen, die unsere Clubs nachweisen müssen in der DEL2, Stadionvoraussetzungen nachweisen, die auch an der Stadiongröße orientieren. Das heißt, du brauchst eine gewisse Hallenkapazität überhaupt erstmal, um in Richtung DEL denken zu können bezüglich des Aufstieges. Und du brauchst eine entsprechende Medienarbeit und Voraussetzungen in den Arenen, ob das das Stadionlicht ist, ob das gewisse Medienplätze sind für die Live-Übertragungen, was aber gar nicht das Problem ist. Das Hauptproblem aktuell sind sicherlich eher noch die Größenordnungen, die man sich als Stadion wünscht in der DEL, die vielleicht dem einen oder anderen das Leben noch schwer machen. Aber, und das ist das Positive, trotzdem haben wir es geschafft, über das Modell jetzt die Verzahnung ins Leben zu rufen und mit den Löwen Frankfurt aktuell und vorher den Bietigheim Steelers auch schon zwei Clubs nach oben gebracht haben, Krefeld jetzt runterbekommen haben vor letzte Saison und insofern auch jetzt sportlich diesen Auf- und Abstieg schon mal leben können.
Das ist, da kann ich mir vorstellen, bestimmt auch mal separate Folge wert, weil das Thema Aufabstieg oder geschlossenes Ligasystem ja in Deutschland eher ungewöhnlich ist. Ihr habt den Weg jetzt zurückgemacht sozusagen. In den USA gibt es andere Lösungen und manche schreien ja auch danach, dass es vielleicht in Deutschland auch nochmal für andere Sportarten andere Lösungen gibt. Aber auf jeden Fall spannend zu hören, dass da so eine Entwicklung stattgefunden hat. Maurice, bei euch hast du mit Auf- und Abstieg zu tun und vor allen Dingen, wenn es Aufstieg heißt, geht denn der Verein bei dir aus dem Verband, geht der denn in eine höhere Liga, also in die, kommt der denn zum DFB oder DFL? Also wie ist bei euch das Thema Aufstieg, Abstieg?
Ja, auf den Abstieg gibt es natürlich jetzt gerade, wenn wir uns den Fußballleitungsverband Westfalen dort drüben auch anschauen, wir sind ja ab der Oberliga abwärts für den kompletten Spielbetrieb zuständig, dann auf Kreisebene mit unseren Kreisen, wir sind ja nochmal in 29 Kreise nochmal unterteilt unter uns, die dann auch nochmal sich selber verwalten auf der Kreisebene und wir machen den überregionalen Spielbetrieb. So, und selbstverständlich gibt es da Auf- und Abstiege in den einzelnen Ligen und wir übergeben sozusagen dann in die Regionalliga West. Die Regionalliga West wird dann wiederum vom Westdeutschen Fußballverband umgesetzt. Ja, bis dahin ist es Amateurebene, ja, Anführungsstriche sozusagen. Und darüber steht dann erste, zweite und dritte Liga. Und das ist natürlich dann, also gerade erste, zweite Liga, DFB und DFL, ne, die das dann da oben sozusagen umsetzen. Und wir spielen, wenn man das jetzt nochmal rübernimmt, auf den Westfalen-Pokal bei uns ist der Krombacher-Westfalen-Pokal, da ist es so, da spielen die Mannschaften bis zur dritten Liga mit. Also muss man das dann auch nochmal ein bisschen unterscheiden. Also im Pokal sind wir bis zur dritten Liga, auf Landesverbandsebene und in dem Ligenbetrieb, wie gesagt, eigentlich Regionalliga, aber die ist bei uns im Westdeutschen Fußballverband. Und das ist Auf- und Abstiegsregelung, ganz klar. Aber ich freue mich eigentlich sehr, im Verband tätig zu sein und im Verband in der Vermarktung tätig zu sein. Weil ich glaube, da ist die DL2 dann wahrscheinlich genauso positiv gestimmt, weil wenn man in einem Verein tätig ist, ist man immer vom sportlichen Erfolg abhängig. Ja, und wenn man da mal dann absteigt oder aufsteigt, hat man natürlich dann auch die Erfolge in der Vermarktung oder auch keine Erfolge in der Vermarktung. Und in einem Verband kann man das langfristiger natürlich auch planen, langfristiger aufbauen und hat damit auch einen längeren Zeitraum, wo man bestimmte Konzepte auch einarbeiten und fahren kann. Ja, und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Wir beim Verband müssen jetzt auch nicht sagen, oh, wir haben jetzt ein Etat, wo wir unbedingt jetzt noch 300.000, 400.000, 500.000 Euro einnehmen müssen, auf Biegen und Brechen, ja, und müssen dann da zusehen, dass wir irgendwie noch einen Partner, der vielleicht nicht zu uns passt, noch gewinnen. Da sind wir halt als Verband, glaube ich, sehr, sehr frei, dort auch auszuwählen, mit wem wir zusammenarbeiten und auch dort über längere Verträge, langfristigere Verträge und sowas dann auch sprechen mit unseren Partnern und Sponsoren und keine kurzfristigen machen, wie es vielleicht heutzutage auch in der ersten, zweiten Liga vielleicht gang und gäbe ist im Fußball. Deswegen bin ich da eigentlich ganz froh, dass wir da im Verband tätig sind und diesen Auf- und Abstieg von Verbandseite haben, aber nicht von Vereinsseite. Ne? Weil das kriegt man ja auch leider jedes Jahr mit, dass welche mit großen Budgets geplant haben, ne? Und dann letztendlich leider absteigen und dann brechen manche Kartenhäuser zusammen. Und das ist zum Glück bei uns im Verband nicht so.
Und ich gehe noch einen Schritt weiter jetzt auf die Marketing GmbH zu kommen. Du bist ja dann zwar für einen Verband tätig, aber dennoch mit der Fokussierung auf das Thema Vermarktung. Du hast gerade nebenbei so den Krombacher Westfalen-Pokal genannt, du hast die Vermarktungsverträge genannt. Lass uns doch mal da kurz reingucken. Was ist da die konkrete Aufgabe der Marketing GmbH und was habt ihr da an, was steuert ihr da an Volumen? Was sind da an typischen, was vermarktet man da überhaupt, könnte der eine oder andere sich vielleicht fragen. Kannst du uns da nochmal abholen?
Ja, das ist auch sehr, 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 sehr breit gefächert. Bei so einem Riesenverband und dann noch mit zwei Sportarten, also mit der Individualsportart Leichtathletik und dann auch noch der Teamsportart Fußball, ist es sehr, sehr breit gefächert. Wenn man jetzt so ein bisschen aus dem Fußball das Klassische kennt, die Bandenwerbung, klar haben wir unseren Krombacher Westfalenpokal, da auch das Finale, was ja in den Finaltag der Amateure übergeht und da können wir natürlich auch die normale klassische Bandenwerbung anbieten. Aber das ist nicht unser tägliches Geschäft. So Spieltagssituationen, sondern unser tägliches Geschäft sind eher Kooperationen mit Partnern und Sponsoren, die wir hier auf den Verband sozusagen individuell erarbeiten. Das heißt, wir haben jetzt nicht Paket A, B, C bei uns, sondern wir haben eine Grundpartnerschaft, wo wir sagen, dann ist man Partner bei uns und dann erarbeiten wir einzelne Module. Beim Krombacher zum Beispiel ist es der Krombacher Westfalenpokal, es sind aber auch die Ü-Cups, also Alterscups oder Spiel des Jahres, was wir machen. Das hat alles noch relativ viel mit Fußball zu tun. Wenn wir aber rübergehen zur AOK, unseren Gesundheitspartner, da liegen wir dann in Präventionsprojekten auch, ja, die wir durchaus durchführen mit den Jugendlichen, den 12-Jährigen. Wertebildung im Sport sind dann solche Themen oder auch, sage ich jetzt mal, ja, die Teambuilding-Maßnahmen, ja, gesunde Ernährung, gesunder Umgang mit Körper, auch mit Motivation und Geist, ja, in der Richtung, was dann auch wirklich in die Verbandssport, Lehrerbereiche dann auch wirklich reingeht, ja, und das sind dann wieder ganz andere Projekte. Da führen wir mit der AOK 18 Projekte durch pro Jahr, also das ist dann schon ein bisschen größer. Andere Beispiele, wenn wir in die Leichtathletik gehen, da haben wir mit Goldgas einen Energiepartner, der das Goldgas Talent Camp, also die Sichtungsmaßnahmen durchführt und auch die ganzen Athleten ausstattet, bis hin halt auch zu Maßnahmen, die dort darüber finanziert werden, warum man überhaupt solche Sichtungen in diesen Altersklassen 14, 15, 16 überhaupt so durchführen kann, was sonst halt ein sehr, sehr großer Budget schon wäre, den wir rausnehmen würden aus einem Fachbereichsbudget also der Leichtathletik. Deswegen, das sind sehr, sehr unterschiedliche Bereiche. Also von Turnierserien, wir haben gerade eine 3 gegen 3 neue Kinderspielform, wird den einen oder anderen Begriff sein im Fußball. Und da haben wir jetzt eine 3 gegen 3 Serie, also eine Kinder-Event-Serie haben wir dort auferlegt. Und dort zum Beispiel haben wir jetzt mit Woolworthen Partner gewonnen für diese Serie, weil die halt auch Standorte dann in diesen einzelnen Städten, wo wir vor Ort sind, also 5 Standorte gibt es, in einzelnen Städten auch vor Ort sind. Da haben wir jetzt mit dem Partner zum Beispiel das Spiel abgeschlossen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben auch, und das verkennen viele, den direkten Draht in Richtung Vereine, in Richtung Schiedsrichter. Also wir können auch 5.000 Schiedsrichter mal anschreiben mit einer Aktion, direkt in die Postfächer von denen mit den direkten Daten. Das hat zum Beispiel jetzt einen, wenn man dann mal geht, den DFL oder den DFB in der Form vielleicht nicht zur Verfügung. Da können wir halt dann auch punkten und wir können direkte Maßnahmen aktivieren mit unseren Vereinen auch zusammen. Und ich glaube, das sind dann so ein bisschen die Unterschiede der direkten Aktivierung und weniger, wenn man jetzt die erste Bundesliga sich im Fußball anguckt oder so, oder auch eine Nationalmannschaft im, sag ich mal, im Nationalspiel oder auch im DFB-Pokal, wo es dann ja über viel auch über die Bande geht, über Reichweiten, ne, über, sag ich mal, ja, diese ganzen Reichweiten-Thematiken. Und wir machen halt viel Aktivierung direkt an den Personen und das immer im Storytelling. Also wir machen da relativ wenig mit klassischer Werbung übertragen, sondern wirklich immer im Storytelling, dass wir dort halt was aufgreifen. Ein Beispiel mit Husqvarna haben wir die Mährobotik, wollten die natürlich mit ins Verbandsgebiet reinbringen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Mähroboter gibt für 20% günstiger, ist vielleicht nicht ganz so sexy dann immer. Und wir haben daraus den Super Greenkeeper gemacht. Das ist sozusagen eine Bereich im Bereich des Ehrenamtes, jetzt habe ich es so, im Ehrenamt, dass man die auch wertschätzt, die sonst nicht so im Fokus stehen. Und dort können Vereine diese Ehrenämtler melden, ja, und sagen, der macht einen super Job, nicht nur den grünsten Rasen, sondern wirklich einen guten Job. Und darüber kann man dieses Ehrenamt auch würdigen, also eine Würdigung des Ehrenamtes herbeiführen. Die haben dann wieder natürlich Zugriff auf die Mährobotik und wir machen hier so ein riesengroßes Finale dann hinterher in Kaiserau, wo die alle hinkommen und dann werden halt dort auch Netzwerke geschaffen und sowas in der Richtung Ehrenamt. Und darüber, klar, will natürlich auch ein Partner verkaufen, das ist uns ganz klar und da gibt es natürlich auch Zielsetzungen zusammen, aber wir wollen das halt als Storytelling dann aufsetzen und für Mehrwerte in der Verbandswelt an der einzelnen Person im Ehrenamt und da haben wir sehr, sehr, sehr gute Feedbacks, also dass dort sehr, sehr viele Sichtbarkeit auch entsteht und dadurch auch junge Leute für das Ehrenamt begeistert werden. Man glaubt immer, der 70-, 80-Jährige auf dem Rasenmäher und pflegt das Grün, aber es ist gar nicht so. Ja, also wir haben viele, viele Bewerbungen auch, wo junge Ehrenämtler sozusagen dann gemeldet werden und das macht einfach da auch Spaß zu sehen, dass diese jungen Leute auch fürs Ehrenamt begeistert werden können, wenn man solche Maßnahmen und solche Sichtbarkeiten schafft. Na, man muss aber dann auch das ein bisschen in die Öffentlichkeit rücken, damit die dann von da auch erfahren. Und das versuchen wir natürlich mit diesen Partnerschaften dann auch zu erreichen und nicht diese klassische Werbung fahren oder nur halt ein Logo irgendwo hinsetzen, sondern wirkliche Projekte aktivieren. Und das war so erfolgreich bei uns in Westfalen, dass wir das Konzept durchaus auch mit Husqvarna ausgeweitet haben, auf den Bayerischen Landesverband, auf den Sächsischen Landesverband, auf den Schleswig-Holsteinischen Landesverband, Ulm ist dabei, Heidenheim, also die Clubs auch im Fußball, wie St. Pauli auch. Also da gibt es einige, die mit aufgesprungen sind, das wirklich klasse finden. Und solche Aktivierungen meinen wir, die sind aber langfristig. Bei uns sind diese Partnerschaften immer langfristig dann auch angelegt, weil für ein Jahr braucht man so ein großes Projekt auch nicht ausrollen oder anfangen oder auch seine Kader nicht umbenennen. Also Golcas Talenti, was ich vorhin gesagt habe, ist das frühere D-Kader. Auch nicht so sexy. Heute ist das Golcas Talent Camp und Golcas Talent Team. Und damit identifizieren sich auch die jungen Leute im Social-Media-Bereich, dass sie dann darüber auch mal Fotos bringen, dann stolz sind auf die Kleidung, die sie anhaben und sich damit identifizieren können. Und Golcas macht das jetzt schon im siebten Jahr. Wir haben jetzt gerade erst verlängert, dass wir in Richtung 10 Jahre gehen. Also so gesehen sind das auch langfristige Partnerschaften. Krombacher auch über 15 Jahre, Arak über 25 Jahre. Also so gesehen.
Maurice, ich muss aufpassen, dass hier kein Werbekanal für die verschiedenen Marken in Deutschland wird.
Achso, okay. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen, da muss ich mich bremsen, Stefan.
Ich sag mal so, es gibt richtig viele gute, auch andere Marken draußen im Markt, aber ich weiß, was du meinst und ich finde das ohne Plugs und ganz im Ernst, da kann ja viele sich was abgucken von dem, wie ihr das macht. Man kann sagen, Mensch, ihr Armen, ihr habt ja nicht mal eine TV-Übertragung oder eine Bande, habt ihr ja, aber ist ja die Frage, wie viel sehen das? Und dann kommst du mit solchen Ideen und solchen Stories um die Ecke, die ja alle Welt danach ruft und gleichzeitig irgendwie, ihr macht's einfach. Und lass mich mal kurz, mit einer kurzen Antwort, macht ihr das selber oder habt ihr immer eine Agentur dabei? Hat der Kunde eine Agentur oder seid ihr die Kreativen und baut so eine Story?
Wir machen das komplett hausintern. Wir haben zwei in einem Vertrieb sitzen. Wir haben 5 in der Sponsorenbetreuung sitzen. Daran sieht man auch unseren Schlüssel. Wir haben ungefähr 40 Partner, die wir da drin betreuen. Also einen sehr hohen Betreuungsschlüssel. Und wir haben aber auch Mediengestalter hausintern sitzen, print- und webaffin, mit dem wir das dann alles komplett umsetzen. Der macht aber auch die komplette Zentralisierung der Mediengestaltung auch im Verband mit in der Richtung. Und ja, der Rest verteilt sich dann auf ein paar andere Personen noch, weil wir haben auch noch den E-Sport mit dabei. Ne? Vielleicht kommen wir da nachher noch mit zu. Auch ein ganz anderes Feld wieder, wo wir eine Person fest angestellt haben. Und so bauen wir uns dann halt diese Rechte auf. Aber wir nehmen von drüben natürlich auch alle Vermarktungs-, auch audiovisuelle Rechte, die der Verband hat, also im Ligen- und im Pokalbetrieb natürlich auch. Und auch die verwerten wir. Also das ist jetzt nicht nur rein diese Vermarktung. Und du hattest vorhin noch gefragt, die Antwort bin ich dir noch schuldig, so ein bisschen mit den Summen. Also wir nehmen dort siebenstellig, wir liegen siebenstellig mit den Einnahmen.
Cool. René, du hast vorhin von den Tränen in den Augen gesprochen, als der die Mitarbeiter aufgezählt hat. Ich will jetzt nicht ein virtuelles Taschentuch reichen, aber was die Vermarktungsumsetzungsideen da, die der Maurice gerade alle erwähnt hat, angeht, hol uns bitte auch ein bisschen ab. Wie müssen wir uns das bei euch vorstellen, der DL2? Ist das alles so kreativ möglich? Seid ihr da so frei? Könntet ihr, Husqvarna ist jetzt vielleicht nicht für die Eisfläche zuständig, aber gibt es ja dann auch Eismaker bei euch bei den verschiedenen Standorten? Wie ist das? Wie seid ihr da aufgestellt und nimmst du jetzt schon Ideen mit und gehst morgen in die Umsetzung?
Ja, ich glaube schon, dass man immer wieder von Ideen anderer auch profitieren kann und vor allem selber meist auch gar nicht alles im Blick und auch nicht immer alles richtig macht, sondern sich durchaus orientieren kann, wie das andere Organisationen letztendlich tatsächlich auch vielfältiger und auch besser umsetzen. Ich sag mal, bei uns ist es schon auch so, klassische Liga-Vermarktung, wie man es auf Verbandsseite sicherlich vergleichsweise mit sehen kann. Wir haben drei Säulen, die sind aber hier jetzt auch gerade deutlich geworden. Ne? Wir haben die reine Vermarktungssäule, wo wir natürlich Sponsoren suchen, die kommunikative Aufgaben mit der Liga gemeinsam umsetzen. Wir haben das Thema mediale Vermarktung, ne? Also das Thema unserer Medienrechte zum Beispiel auch, wo unsere Spiele zum einen zu sehen sind, wo wir auf der einen Seite Reichweiten generieren, um die Liga nach außen zu tragen, auf der anderen Seite aber auch Umsatzerlöse für die Clubs erarbeiten wollen, weil Medienrechte heutzutage halt eben auch was kosten. Und die dritte Säule, die wir haben, was ich hier auch rausgehört habe, so ein bisschen, das ist bei uns vielleicht eher das Thema Event beziehungsweise Event Games. Das heißt eben besondere Liga-Veranstaltungen zu kreieren, wo man zum einen überregional und vielleicht auch deutlich mehr und einen anderen Umfeld abstrahlt und zum anderen wiederum auch für den Zuschauer und Fan eine Möglichkeit bietet, der sportinteressiert ist, der vielleicht aber noch nie beim Eishockey war, eben auch durch so ein Event mal überhaupt Zugang zu so einer Sportart bekommt. Also in den drei Säulen arbeiten wir tatsächlich auch. Wir sind dort nicht siebenstellig, auch noch relativ weit davon entfernt. Allerdings in den Einzelpositionen, glaube ich, mittlerweile schon sehr kreativ und auch gut aufgestellt, sodass wir mit diesen Erlösen versuchen, immer wieder auch die Clubarbeit an den Standorten zu unterstützen.
Stelle ich mir vor, dass da bei den Clubs ja auch nicht 25, 30 Mitarbeiter in der Umsetzung von Sponsoringrechten aktiv sind, sondern das sind ja dann auch eher Clubs oder Organisationen, die viel mit Ehrenamt oder zumindest auch darauf angewiesen sind, dass die Geschäftsstelle nicht unnötig aufgebläht wird. Also die Frage, wie kannst du da mit Unterstützung rechnen? Wenn du eine Umsetzungsidee hast, so ein Thema auch durch einen Sponsor getrieben möglicherweise, was aber auch viel Arbeit vor Ort bedeutet. Wie ist da die Unterstützung? Wie ist da die Situation in den Vereinen? Könnt ihr das überhaupt handeln? Kann man sowas überhaupt dann auch einem Sponsor seriös anbieten?
Ja, also das glaube ich mittlerweile schon. Da ist in den letzten Jahren viel an den Standorten auch an Know-how, aber auch an Mitarbeitern durchaus gewachsen. Es gab ja früher im Eishockey auch diese One-Man-Shows, kenne ich selber in Grimmitschau. Ich habe auch, als wir die GmbH damals dort am Standort umgestellt haben, saß ich auch die ersten drei Monate, glaube ich, ganz allein da. Dann hat man sich eine Assistenz ein bisschen mit dazu geholt und dann hat man so die Einzelbereiche irgendwann weiter aufgebaut, weil man einfach sonst erschlagen wird von den Tätigkeiten. Und vor allem, wenn du was wirklich professionell und hochwertig machen willst, dann ist es halt schwierig, wenn alles auf einem Tisch liegt. Das ist nicht realistisch. Und insofern sind die Clubs in den letzten Jahren schon geringfügig angewachsen. Wir haben auch im Vermarktungsbereich mit Sicherheit in jedem Club mindestens 2, 3 Leute, die dort aktiv sind. Nicht nur in der Akquise, sondern auch letztendlich in der ganzen Aktivierung während der Saison. Und insofern würde ich mir da überhaupt keine Gedanken machen, wenn wir dort Projekte hätten, die wirklich an den Standorten dann vor Ort gewährleistet werden müssen, gerade eben in der Fanaktivierung. Glaube ich, sind die Standorte schon so aufgestellt, dass die halt die Liga unterstützen. Insofern, das funktioniert, auch auf Liga-Ebene sind wir sicherlich gerade so ein bisschen an einem Punkt, wo wir auch uns ein bisschen umorientieren oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr stärker auf diese Akquirierungs- und Vermarktungsthemen orientieren wollen. Aber auch da bin ich überzeugt, dass wir da für die nächsten Jahre gute Konzepte fahren können, um dort auch stärker auftreten zu können gegenüber möglichen Partnern.
Jetzt haben wir ja gesagt, es gibt für euch jeweils auch in irgendeiner Art, nennen wir ihn großen Bruder darüber. Also ich würde euch jetzt gerne einfach nochmal fragen, wer ist das? Also das ist vielleicht bei dem einen oder anderen leichter. Ihr müsstet mir einmal sagen, wer ist diese Organisation darüber? Und vor allem, wie ist die Zusammenarbeit? Was ist das, wovon wir möglicherweise bei euch da profitieren? Und was ist das, was wir möglicherweise, wo wir auch an Grenzen kommen? Also ich mache mal mit René weiter. DEL2, das leuchtet dann möglicherweise jedem noch ein, dass es da auch eine DEL gibt. Ist das der große Bruder? Wie ist die Konstellation? René, lass uns doch mal da einen kurzen Einblick in diese Situation bekommen.
Ja, für uns ist zweifelsfrei die Penny DEL der große Bruder. Mit Umstellung, ich sag mal, wie ich es vorhin schon erklärt habe, auf DEL2, was gemeinsam durch ein Konzept der DEL vorangetrieben worden ist, war definitiv der Wunsch ja da, dass wir auch näher zusammenrücken als Ligaverbund. Wir sind, ich sag mal, die hauptsächlichen zwei Profiligen in Deutschland, was Eishockey angeht. Die Oberliga ist zwar mittlerweile auch sehr professionell, muss man sagen, aber ursprünglich waren es eben DEL und DEL2. Und insofern auch diese Bürozusammenlegung, weil wir eben darüber auch gewisse Ressourcen nutzen. Und wir hängen zusammen mit einer Art Dienstleistungsvertrag, den wir gemeinsam damals geschlossen haben, und einem Markenrechtsvertrag. Das heißt, auch diese DEL2-Marke ist eine Marke der DEL als Zweigmarke letztendlich. Und an uns durch die ganze Partnerschaft und Kooperation übergeben. Und schon allein deswegen sind wir auch logischerweise verpflichtet, zusammenzuarbeiten. Aber es hat uns auch als Liga sehr geholfen, muss man sagen, weil wir sind 2014 oder auch schon 2013, das Jahr vorher, wo ich noch nicht Geschäftsführer war, sind wir gestartet als Ligaverbund, der vorher vom Verband geführt war und teilweise auch ja nicht so orientiert geführt worden ist, wie das vielleicht die DEL schon viele Jahre vorher. Insofern haben wir gerade in den ersten Jahren unheimlich profitiert von dem Know-how der DEL, was sie auch uns durchgereicht haben und wir uns dann immer wieder auf Zweitliganiveau entsprechend zurechtschneiden konnten, sodass wir dort auch innerhalb der letzten 10 Jahre uns sehr schnell sehr gut entwickeln konnten. Insofern, das funktioniert, glaube ich, schon sehr gut. Nichtsdestotrotz, man ist der kleine Bruder, ist auch klar. Umso stärker du als kleiner Bruder wirst, umso, ja, manchmal skeptischer wird man vom großen Bruder angeschaut, weil natürlich schon eine gewisse Rangfolge auch erhalten bleiben soll. Und da werden wir auch nicht dran kratzen wollen. Also da können wir uns schon ganz gut einordnen. Aber natürlich sind wir als zweite Liga und die ein bisschen cluborientiert gestartet ist, auch immer in der Lage, besondere Wege zu gehen. Wege, die vielleicht in den großen Ligen gar nicht möglich sind, auch gar nicht so diskutiert werden, wo wir halt Sachen auch vielleicht anders machen. Und das weiß ich, dass das manchmal auch ein bisschen beschmunzelt wird. Auf der anderen Seite sieht man auch, es ist erfolgreich, es kommt beim Fan sehr gut an. Insofern, ja, versucht man sich da nebeneinander sehr gut zu entwickeln und schon auch miteinander abzusprechen, das ist keine Frage.
Ich tauche noch einmal kurz ein bisschen tiefer ein. Gibt es da auch möglicherweise einen Wettbewerb um neue Sponsoren und Partner? Also du hast gerade gesagt, die Penny DEL, die es ja offiziell heißt. Könntet ihr jetzt von Penny auch noch was erwarten oder vielleicht anders einen ganz anderen Namensrechtpartner präsentieren, Sponsor präsentieren, auch aus dem Lebensmitteleinzelhandel?
Ja, Penny ist ja, wenn man die Werbebotschaft immer wahrnimmt, ist ja der Unterstützer des deutschen Eishockeys. Das heißt ja auch sehr stark vertreten im Bereich der Nationalmannschaft und des DEBs damit. Leider hat man es bisher geschafft, um die DEL2 so ein bisschen umhinzukommen, obwohl wir uns auch als Eishockey-Liga verstehen. Insofern das mit einem kleinen Schmunzlern. Also,
seid ihr vielleicht nur ein Stiefbruder und gar nicht ein echter Bruder?
ja, natürlich wäre sicherlich die komplette Vermarktung und Kommunikation da die richtigere, wenn man natürlich auch in der DEL2 sehr gern präsent wäre. Und ich glaube, dass wir da auch ganz, ganz gute Tools und Möglichkeiten auch bei uns in der Liga anbieten, an anderen Standorten, wo die DEL eben nicht vertreten ist. Insofern haben wir da schon das Interesse. Aber es ist so, dass wir letztendlich, was die Vermarktungsthemen angeht, schon eigenständig agieren. Das heißt, wir haben keinen Verbund momentan, der sich da einheitlich mit den Eishockeysportthemen beschäftigt oder eben vielleicht DEL und DEL2 gemeinsam vermarktet. Das Interesse dafür hätten wir als Liga definitiv. Weil ich glaube, dass das notwendig ist, um wirklich die Sportart richtig erfolgreich zu machen. Das zeigt auch unter anderem die Vermarktungszusammenarbeit in der BBL, BBL2, die da auch in der Vergangenheit schon geschehen ist. Insofern glaube ich, dass es schon hilfreich wäre, aber dazu haben wir momentan noch nicht den Zugang bei unserem großen Bruder gefunden und müssen sicherlich noch ein bisschen dran arbeiten.
Dann bleibe ich nochmal bei der Frage, könntest du dir vorstellen, dass es eine Lidl, Aldi oder sonst wie DL2 gibt?
Ja, definitiv. Also dadurch, dass wir auch vermarktungsfrei sind, glaube ich, gibt es da jetzt, also zum einen werden wir es nie drauf anlegen, da irgendwie eine Konkurrenz aufzumachen. Auf der anderen Seite, wenn ein Partner sich findet, der Interesse hat, uns als Liga mitzuentwickeln und weiterzuentwickeln auf unserem Weg, wo wir eben noch professioneller, noch interessanter für die Fans auch werden wollen, dann würden wir uns sicherlich nie davor verschließen. Und wenn es natürlich, wir hatten auch schon auf unseren Schiedsrichter-Trikots zum Beispiel letztes Jahr in der Vermarktung den Energy-Drink von Leckerland mit diesem BAM-Slogan und dem Monster. Also ist ja auch eigentlich Leckerland, ne? Eine Konkurrenz unter Umständen zu Penny. Klar, nicht ganz so wirksam im Namen, aber nichtsdestotrotz, wir würden davor nicht zurückscheuen. Im Gegenteil, auch so eine Partnerschaft würden wir definitiv sehr gut mit Leben füllen.
Ries, wie ist das bei euch? Also kannst du uns einmal abholen, wer ist der große Bruder in dem Fall und wie ist da so die Zusammenarbeit? Ich glaube, du hast zwei Brüder, wenn ich das im Vorgespräch richtig mitgenommen habe.
Genau, richtig. Also bei uns ist es schon so, dass wir dort zwei große Brüder haben, wobei der eine schon sehr, sehr größer ist. Also der Deutsche Fußballbund ist natürlich dann der dominierende große Bruder. Das erkennt man schon. Und wir haben aber auch den DLV, das heißt den Deutschen Leichtathletikverband, haben wir natürlich dann auch durch die Leichtathleten auch nochmal als großen Bruder. Und wir hier bei uns im Verband separieren jetzt auch gar nicht mal so, dass wir sagen, wir vermarkten den Fußball und wir vermarkten die Leichtathletik, sondern wir vermarkten immer den Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, also immer gemeinschaftlich. Und ganz, ganz viele Unternehmen finden das super spannend, in einer Teamsportart, aber gleichzeitig auch in einer Individualsportart, dann Akzente zu setzen im Sponsoring. Ja, gerade wenn man, ich sag mal, Personal sucht, kann das ganz spannend sein, weil man braucht ja auch die Teamfähigen, man braucht aber auch mal die, die sich intrinsisch selber super so motivieren und ihre eigene Leistung auf die Bahn bringen. Also es gibt da, sag ich mal, bei uns wenig Unterscheidung. Und jetzt zu den großen Brüdern, wenn man da so hochblickt, wir sind komplett eigenständig. Das heißt, wir vermarkten uns komplett eigenständig, haben auch eigenständige Rechte. Natürlich gibt es auch Ansatzpunkte wie jetzt beim DFB, wenn wir jetzt den Ausrüster nehmen, da haben wir den gleichen Ausrüster, um jetzt nicht wieder die Marken zu nennen, Stefan, also immer den gleichen Ausrüster.
Darfst du ruhig.
Wie bitte?
Darfst du ruhig.
Na okay, also mit Adidas den gleichen Ausrüster, aber der DLV hat zwar den Nike drin. Und bei uns im Verband ist es natürlich schwierig zu sagen, unsere Offiziellen laufen jetzt mit Nike und mit Adidas rum. Wir sind auch komplett Adidas, ja. So zieht sich das halt durch, dass wir komplett eigene Marketingstränge haben. Natürlich versucht man manchmal anzugleichen, also wie bei der Volkswagen AG. Da versucht man natürlich anzugleichen. Dann haben wir noch mit der Volkswagen AG einen Vertrag, aber auch einen eigenständigen Vertrag, plus nochmal auch mit dem Händlerebene dann nochmal einen separaten Vertrag. Ne? Also das ist bei uns dann auch gegeben. Wir sind aber auch auf manchen Sachen komplett konträr. Also wenn man bei uns die Krombacher sieht als Premium-Partner, der DFB hat natürlich dort mit Bitburger eingehabt und ist natürlich auch wieder ganz konträr und das ist auch nicht schlimm. Natürlich bei manchen Kommunikationssachen, wie jetzt zum Beispiel bei den Schiedsrichtern, wo das Örtliche beim DFB drauf ist, da haben wir momentan keinen, dann ziehen wir das natürlich auch so mit nach unten und bewerben das auch. Wenn aber bei uns bestimmte, sag ich mal, Exklusivitäten bei uns im Landesverband dagegen sprechen, dann kommunizieren wir auch bestimmte Themen sozusagen dann, also Werbung, ne, also Werbebotschaften dann auch nicht weiter. Das zieht sich jetzt nicht auf, sondern das DFB mobil. Das fährt natürlich bei uns trotzdem, egal ob es dann wie in der Vergangenheit auch mal Commerzbank draufstehen hatte in der Vergangenheit. Ne? Jetzt ist es VW, die da Partner sind. Schmeckt uns natürlich besser, wenn das ein Partner auch von uns ist. Aber das halten wir natürlich dort nicht auf. Da sind wir natürlich alle im DFB und im DLV Hand in Hand unterwegs. Und gerade im fachsportlichen Bereich und sowas, da arbeitet man auch ganz, ganz eng und super zusammen, ne? In der Richtung. Aber wie gesagt, in der Vermarktung gehen wir komplett eigene Wege. Ne, auch mit unseren Paketen, mit unseren Partnern und haben da auch keine Restriktionen, die wir einhalten müssen oder so, komplett frei.
Drehen mal den Spieß um, bei dem, was du uns vorhin so als Aktivierungsmaßnahmen und auch Content-Themen genannt hattest. Vielleicht gibt es ja auch den anderen Weg, dass jemand, der bei euch, Stichwort Husqvarna, eine gute Story aufgebaut hat, dass er also größer werden will und mal beim DFB anklopft und sagt, mal, das habe ich beim Apple VW mit Maurice ganz gut hingekriegt, was ist mit euch? Könnt ihr das auch machen?
Genau. Ja, durchaus kann das natürlich schon mal sein, wobei die Budgets beim DFB, glaube ich, dann nochmal ja, ich glaube mal 1-2 Euro höher sind als bei uns nochmal. Und das muss natürlich auch ein Unternehmen dann gehen wollen. Wir haben Partner, auch deutschlandweite Marken, auch große Marken, ne, arbeiten da auch immer mit den Häusern zusammen, also mit den Zentralen. Die haben dann oft unser Vertriebsgebiet als Zielgebiet oder andere Affinitäten dann, warum sie dann auch bei uns Partner sind oder hat dann diese speziellen Aktivierungen, wie wir vorhin gesagt haben. Ich sag mal, klar, gibt es das schon mal, dass welche natürlich auch nach oben strukturiert sind oder die oben sind, sich nach unten durchstrukturieren, um halt diese ganze ja, Kette mitzunehmen, ne? Vom DFB, von Nationalmannschaften bis runter, wie es auch, sag ich mal, VW gemacht hat. Genau, aber letztendlich, wie gesagt, wir sind frei. Es gibt Konzepte, es gibt auch Gemeinschaftlichkeiten auf den Landesverbandsebene, wie der Finaltag der Amateure. Da hat man zum Beispiel zusammen VW halt auch als Ärmelbadge jetzt die letzten Jahre vermarktet und dann für alle Landesverbände gewonnen. Ja, also das sind dann auch nochmal so Möglichkeiten, die man sehen muss. Also wir bewegen uns da schon in so einem ja, breiten Feld, wo man auch manchmal individuell drauf gucken muss, ne? So in der Richtung. Aber wenn wir zum Beispiel unsere Oberliga Westfalen vermarkten, dann sind wir da genauso ähnlich wie die DL2 unterwegs, nur halt mit unserer Oberliga, ne, mit der Reichweite dann halt in unserem Verbandsgebiet und dann natürlich nicht mit der deutschlandweiten Reichweite. Aber da bauen wir auch, sag ich mal, in Richtung Streamings und sowas natürlich Möglichkeiten auf, um da auch mehr Sichtbarkeiten einzuräumen, gerade für den Amateursport. Und wir merken halt gerade durch die ganzen möchte ich mal sagen, Veränderungen im Profifußball mit großen Millionen ne, in Saudi-Arabien, Katar, merkt man schon, dass der Amateursport, und ich glaube, da profitieren dann auch durchaus der ganze Amateursport von, nicht nur der Fußball, doch interessanter wird und das merken wir auch und haben Interessenten dort auf unsere Pokale, auf unsere Ligenstrukturen auch, die durchaus da einsteigen wollen. Ne, also deswegen ist es ja differenziert. Wir haben halt die beiden Brüder und arbeiten auch eng zusammen. Vielleicht in der Leichtathletik kann man auch sagen, da ist das so, dass die großen Events, auch die deutschen Meisterschaften und sowas dann, auch wenn die bei uns im Verbandsgebiet umgesetzt werden, unsere Personen dann für den DLV eingesetzt werden, dann auch natürlich Nike tragen oder zum Beispiel dann in anderer Funktion unterwegs sind. Oder wenn man das dann wieder anders sehen will, wenn wir bei den deutschen Jugendmeisterschaften zum Beispiel, die bei uns im Verbandsgebiet haben, dann vermarkten wir sogar mit als Landesverbände, ne, die das leisten können. Und da sind wir natürlich jetzt in der Leichtathletik-Bereich, muss man sagen, ja, sehr, sehr gut aufgestellt. Es gibt keinen anderen Leichtathletik-Landesverband, der so eine Agentur oder so eine Vermarktungsagentur hat, wie wir es sind. Ist ja ganz klar, weil die natürlich viel kleiner sind. Da profitiert bei uns die Leichtathletik ganz, ganz, ganz extrem und deutlich vom Fußball. Das muss man natürlich dann auch sagen. Und deswegen vermarkten wir dann auf den, sag ich mal, deutschen Jugendmeisterschaften bei den Leichtathleten dann auch mit, ne? Aber die machen wir dann auch nicht alleine, die Rechte. Die Rechte kommen natürlich vom DLV.
Also ich gucke noch mal ganz kurz in die Praxis. Der DFB oder auch die DEL, Penny DEL, René, geht auch an dich, die haben jetzt einen neuen Sponsoring-Deal. Das heißt, sie verkünden gerade, dass, weiß nicht, aus dem Bereich Software jemand jetzt eingestiegen ist, ganz groß. Und ihr alle beide habt in euren jeweiligen Organisationen noch keinen Softwarepartner. Und jetzt ist da die Verkündung. Und da müsste man ja als Verantwortlicher für den jeweiligen Bereich, für den ihr unterwegs seid, sagen, Mensch, lieber Bruder, fällt da nicht auch was für uns ab? Okay, Antwort ist erstmal nein. Könntet ihr dann selber ran? Könntet ihr nicht dann sagen, okay, kommt bei uns auf die Akquiseliste? Wie ist das tägliche Leben? Funktioniert das so? Beobachtet ihr, was da oben passiert? Und dann holt ihr aus zum großen Wurf? Maurice nickt.
Ja, René. Also bei uns ist es so, wie gesagt, bei VW zum Beispiel, da hat es ja funktioniert, dass dann der Finaltag der Amateure mit reingeflossen ist. Und dann muss man auch schon sagen, das kam natürlich dann auch mit der VW-Partnerschaft vom DFB. Na, das muss man ganz klar sagen. Da haben wir da definitiv profitiert auf der Landesverbandsebene davon. Und davon würden wir uns natürlich auch mehr wünschen, weil man dann natürlich gerade diese Überschneidung mit verschiedenen Marken nicht hat und dadurch natürlich auch viel freier dann auf den einzelnen Ebenen sozusagen dann die Rechte auch erfüllen kann. Ne? Also deswegen, das ist positiv. Aber wir wissen auch, dass die Verbandslandschaft natürlich so unterschiedlich ist, auch von den Größenverhältnissen. Also wenn wir 2.500 oder über 2.500 Vereine haben bei uns, dann hat ein anderer Landesverband teilweise nur 85 Vereine. Das ist so groß wie ein einzelner Kreis bei uns und davon haben wir 29. Und dann sieht man schon natürlich, dass manchmal große Gefälle da sind. Die machen alle mega guten Job, aber es gibt natürlich schon dann auch Unterschiede, weil klar, wenn ich sage, dass hier so eine GmbH ist, wo mehrere Leute daran wirken und am anderen Verband ist das integriert vielleicht irgendwo in anderen Positionen, ne, mit eingebunden, dann ist das natürlich auch ein Ungleichgewicht von den Voraussetzungen her. Das muss man natürlich auch sagen und das haben wir uns aber hier auch erarbeitet in den letzten Jahren und aufgebaut, ja. Und deswegen sind wir da sehr selbstbewusst und gehen an solche Firmen natürlich auch dran und versuchen da auch dann unseren Krümel vom Kuchen abzukriegen.
René, wie ist das bei euch? Großer Deal, Software Deal oder DL und jetzt seid ihr dran.
Ja, also letztendlich funktioniert es schon ein Stück weit zumindest so, dass wenn der Partner, der vielleicht in der DL großer Partner geworden ist, also auch im Fall Penny war es schon so, dass man zumindest als zweite Liga die Chance hatte, eine Präsentation und damit auch eine Vorstellung der Liga mit hinzulegen, weil auch Penny, ich sag mal, nach dem ersten Deal mit der DEL dann für sich entscheiden wollte, wie baue ich die Aktivierung und auch das Engagement letztendlich aus und am Ende wahrscheinlich auch abgewägt hat, ist es der DEB-Nationalmannschaft, ist es die DEL2, verteilen wir es auf beide vielleicht, was sicherlich dann die Fläche komplett gemacht hätte im Eishockeysport, aber sich dann entschieden hat, eben erstmal Nationalmannschaft DEB zu machen. Das heißt, man hat da schon die Chance, wenn der entsprechende Partner der Penny DEL Interesse hat, sich auch mal um die zweite Liga Gedanken zu machen, dann entsprechend mit im Boot zu sein. Das wird sicherlich nicht geblockt. Also da, das haben wir auch in der Vergangenheit nie so wahrgenommen. Auf der anderen Seite glaube ich halt trotzdem, dass eine Gesamtstrategie gerade bezogen auf die zwei Profiligen einen gewissen Sinn macht, weil wenn man sich die Fläche anguckt, und wir haben ja an beiden Ligen nur 14 Standorte, ne? Und wenn man sich die Verteilung der Ligen anschaut, im Norden sind wir sowieso relativ spärlich besetzt, aber durch Bremerhaven, die jetzt in der DEL sind, haben wir natürlich irgendwo so ein Nordlicht und mit Berlin haben wir dann auch den nordöstlichen Teil. Aber ich sag mal, die Fläche unten drunter, gerade auch in den Osten gehend, die drei sächsischen Clubs bei uns, bis hin letztendlich ein starkes Bayern, was wir haben, Baden-Württemberg, dort ist die DEL vielleicht nicht ganz so stark vertreten. Und man würde halt diese Flächen deutlich mehr kombinieren miteinander, wenn man da ganzheitlich vermarkten würde. Und insofern ist das immer in unserem Interesse. Aber es ist jetzt erstmal noch nicht so weit und noch nicht an dem Punkt. Insofern sind wir dann schon auch natürlich gezwungen, eigene Wege zu gehen, eine eigene Vermarktung aufzubauen und dann auch eigene Partner zu finden, wenn eben diese Kombination nicht funktioniert.
Ja, das kann ich aber auch so ein bisschen unterschreiben. Also das sind natürlich auch immer die Ziele, aber manchmal, ja, wenn es nicht funktioniert, geht man halt eigene Wege. Ne? Und das kann ich jetzt irgendwie unterschreiben und das haben wir auch, wenn man jetzt mal den E-Sport sich anguckt in dem Bereich. Da haben wir uns auch komplett eigen aufgestellt mit einem eigenen Hub, also eine eigene Webseite, ne? Also einen eigenen Hub nennt man das da, auch mit einer eigenen Sichtbarkeit, mit eigenen, sag ich mal, Projekten, die wir dann entwickelt haben, die wir auch erstmal werbefrei gelassen haben, um halt reinzukommen in die Verbandsstruktur. Und wir haben auch ein ganz anderes Konzept dahinter gefahren. Unser Konzept hinter dem E-Sport ist, dort auch die Vereinslandschaft mitzunehmen. Ja, dort sozusagen das junge Ehrenamt zu gewinnen, dass die jungen Leute zu begeistern, auch für Jungschiedsrichterei oder sowas. Also auch Verbandsthemen in die junge Zielgruppe zu transportieren. Das war ganz klar der Ziel dahinter. Ja, das ganze Projekt lag in der FLVW Marketing GmbH, weil hier auch Erfahrungswerte aus der Vergangenheit sind, aus beruflichen Werdegängen von verschiedenen Leuten. Und dann haben wir das halt aufgebaut und haben dadurch natürlich Rechte sozusagen auch kreiert. Und diese Rechte, die wir dort kreiert haben, sieht man jetzt in so einer Westfalen-Fan-Series, die wir gemacht haben. Selbst mit den Clubs VfL Bochum, Paderborn, Preußen Münster, Fern und so zusammen. Hier ist ja jetzt noch Schalke 04 mit dabei. Mit den Clubs wiederum machen wir dann in dem E-Sport-Bereich auch was zusammen. Ein großes Event und kriegen dort Reichweite und sozusagen Sichtbarkeit bei den jungen Leuten. Warum machen wir das? Weil vorher ein Zwölfjähriger, wer kennt denn den Verband? Wer kennt denn als Zwölfjähriger auf dem Fußballplatz, wenn er nicht gerade in der Kreisauswahl und in der Westfalenauswahl spielt, dann kennt er den nicht. Wie soll er denn überhaupt an diese jungen Themen herankommen und herangeführt werden? Und wie möchte man es erkennen? Und wir haben im ersten Jahr 2018 richtig Schelte gekriegt. Da wurde auch das SCH-Wort benutzt von manchen alten Ehrenämtlern. Mittlerweile voll akzeptiert, weil die gemerkt haben, wenn wir damit rauskommen und dazu auch noch komplett kostenlos mit solchen PlayStation und sagen, wir bauen das nicht auf, sondern das muss Man- und Woman-Power muss aus dem Verein kommen, dann kommen die jungen Leute und setzen dieses Turnier um. Und da sieht man, wer kann organisieren, wer ist eigentlich da affin, wer geht voran. Und das sind die, die man anspricht fürs junge Ehrenamt. Ja, und dann auch natürlich wieder für die Verbandsthemen, wie ich gerade gesagt habe, Jungschiedsrichterei und sowas auch zu begeistern. Und das ist, glaube ich, so, was wir auf Landesverbandsebene, weil wir direkt unten aktiv sind, auch wirklich leisten können an der Basis, ne? Und was dann wiederum eine ganz andere Ausrichtung hat beim DFB, wobei wir natürlich Schnittmengen haben und auch Rechte vermarkten, die natürlich da oben liegen. Aber das vielleicht mal so als kleines Beispiel, um das zu verstehen, dass es vielleicht auch andere Aktivierungen sind, auch mit manchmal anderen Zielen hinter, die auch selbst nicht immer Vermarktung sein müssen, sondern auch auf die ganze Verbandsarbeit oder moderne, junge Verbandsarbeit, Zukunft und sowas dann einzahlt, ne?
Also auch durchaus so ein bisschen erwachsen werden, selber selbstständig Konzepte, Produkte, Themen besetzen und entwickeln.
Genau, genau. Und nicht halt nur blind hinterherlaufen, möchte ich das mal nennen.
Keine Kopie sein.
Genau, weil durchaus ist dann natürlich der DFB auch im E-Sport unterwegs. Wir haben aber dahinter ein anderes Konzept gefahren und deswegen unter anderem aufgestellt, ne?
Das habe ich verstanden. Jetzt lass uns noch mal kurz teilhaben. So ab und zu sitzt ihr doch da auch im Büro und schlagt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, Mensch, wenn wir da jetzt Hilfe hätten, wenn da jetzt jemand mal einmal jemand für uns mitdenken würde, also ihr habt jetzt so einen Wunschzettel. Was wäre das, was ihr euch wünscht? Welche Maßnahme würde euch helfen, das so Vermarktungspotenzial noch besser auszuschöpfen? Und zwar Hilfe von dem großen Bruder in dem Fall. Wenn wir so einen Wunschzettel weiterschicken dürften, und das hören jetzt die Verantwortlichen, was ist das, was euch weiterhilft? Oder weiterhelfen könnte?
Ja, also ich glaube schon, dass so ein Thema, gerade eben um große Partner für die Sportart auch zu binden, die dann auch großflächig letztendlich vor allem ihre Interessen mit der Vermarktung oder mit dem Sponsoring dann entsprechend auch verknüpfen können und da die meiste Leistung eigentlich auch rausholen, ist schon eher das Thema, dass man durchaus versucht, gewisse Eckpfeiler in der Gesamtvermarktung auf die Sportart bezogen zu betrachten und umzusetzen. Weil, ich sag mal, ich spreche jetzt für den Eishockeysport, kann man für den Fußball sicherlich nicht sagen, aber wir sind ja als Eishockeysport jetzt auch nicht, ich sag mal, der Fußball, der rund um die Uhr die Fernsehlandschaft bestimmt oder, ich sag mal, auch in den Presseberichten und Medienzeitungen, wie auch immer, die größte Fläche einnimmt. Das heißt, wir sollten eigentlich unser Potenzial, was wir durchaus haben, und wir sind ja eine starke Sportart dann neben dem Fußball, wenn man es genau nimmt, das können wir, glaube ich, besser kombinieren und zusammen nutzen über Teile einer Komplettvermarktung. Den Anspruch an sich haben wir nicht als DL2, das muss ich auch sagen. Also wir gehen schon unsere eigene Wege und wir sind uns auch bewusst, dass wenn es eben auch nicht gelingt, vielleicht einer ganzheitlichen Vermarktung oder auch momentan noch nicht das ganz große Interesse ist, dass wir auch, ich sag mal, unsere eigenen Weg dazu finden müssen und auch werden. Aber ich glaube schon, dass wir in unseren Sportarten noch in der Lage sind, so eine ganzheitliche Betrachtung umzusetzen. Auch in Richtung Nationalmannschaft, auch vielleicht in Richtung Oberliga und damit eigentlich gefühlt für mich mehr Potenzial sogar rausholen könnten, weil wir jedem Partner auch wirklich mehr Aktivierungsmaßnahmen an verschiedenen Standorten, in verschiedenen Regionen mit einer viel größeren Reichweite an die Hand geben können.
Maurice, was ist auf deinem Wunschzettel?
Oh, auf meinem Wunschzettel, ja. Also ich glaube gar nicht so viel, weil gerade im Fußballbereich, das ist schon sehr, sehr groß und sehr, sehr vielfältig. Und deswegen, glaube ich, muss man sich da auch als Landesverband komplett selber aufstellen. Aber gerade in diesen, sag ich mal, Top-Marken oben, ja, das ist eigentlich das, wenn man jetzt sich anguckt, die DFB-Partner, dass man dort einfach doch ein bisschen auch ganzheitlich nach unten denkt, ja, weil man letztendlich sonst auf der oberen Ebene natürlich in der Vermarktung das anbieten kann, aber dann nach unten auf den Landesverbänden halt das nicht ausstrahlt. Und ich glaube, das wäre sogar förderlich für das Ganze, so wie man es jetzt auch bei Volkswagen oder VW gesehen hat, dass man halt das große VW-Partnerschaft im DFB hat, natürlich mit den großen Sichtbarkeiten, mit den großen Reichweiten, dann aber den Amateursport nicht komplett vergisst, sondern halt dort dann über die Landespokale sozusagen, dann dort auch ein Recht mit reinräumt, wo alle von partizipieren und profitieren. Und dann wir bei uns im Landesverband, das haben, glaube ich, auch nicht alle gemacht, aber wir im Landesverband dann wiederum noch zusätzlichen regionalen Händler in der Marke gewonnen haben, um ganzheitlich letztendlich die Kette von oben bis unten zu spielen. Weil theoretisch, wir waren vorher auch mit Renault hier verbandelt und so, also vor meiner Zeit noch. Also so gesehen, glaube ich, das würde auch dem Sport an sich ganz gut tun und auch der der Story, die der DFB bis ganz unten spielt, auch zugutekommen. Das haben wir jetzt dort, glaube ich, ganz gut geschafft alle zusammen. Aber in anderen Bereichen ist es komplett konträr. Und ich glaube auch, dass man es nie hinkriegen wird, komplett, so wie gerade gehört, bei der DEL und DL2, vielleicht mal so eine Komplettvermarktung hinzukriegen. Dafür ist einfach der Fußball und die Landesverbände auch zu groß und zu individuell dann aufgestellt.
Was aber richtig drinsteckt und das ist das, was ich halt auch denke, man darf immer nie verkennen, dass, ich sag mal, wenn man jetzt die erste Liga als Closed Shop betrachtet und ich sag mal, eigenständig völlig losgelöst von allem anderen entwickeln kann und will, ist das vollkommen okay, dass man Dinge, ich sag mal, auch fernab der anderen Parteien und so weiter dort umsetzt. Das ist in Ordnung. Allerdings, und das ist ja das, was uns in den letzten Jahren, glaube ich, auch als Sportart insgesamt weitergebracht hat im Eishockey. Es ist eben nicht nur die erste Liga, sondern die erste Liga entwickelt sich immer stärker, wenn vom Unterbau her, und das ist tatsächlich angefangen im Nachwuchsbereich, über, ich sag mal, auch die unteren Ligen, ob es der Breitensportbereich ist, der ist bei uns jetzt nicht so groß, aber ich sag mal, auch der semi-professionelle Bereich aus der Oberliga kommend und dann bei uns in der DEL2 so die Anschlussteams, die letztendlich Richtung voller Professionalität erster Liga tendieren, wenn man denen letztendlich eine Chance gibt, sich mitzuentwickeln, weil aus dieser Stärke heraus leben wir und wenn die Ligen ausgeglichen sind und eben keine, ich sag mal, riesen Spagate zwischen den Ligen stattfinden müssen, nur dann lebt ja auch das Sportsystem in einer entsprechenden Spannung und Dramatik und das ist das, was wir eigentlich fördern wollen und deswegen glaube ich, ist auch so eine gesamtheitliche Vermarktung oder Sichtweise bei uns im Eishockeysport definitiv machbar, weil wir eben nicht ganz so groß sind. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir lernen viele Themen auch von der DEL, die wir adaptieren können bei uns, auch in dem Bereich Vermarktung und Akquirierung letztendlich von Sponsoring-Maßnahmen. Insofern kann man das auch so entwickeln, indem wir als Liga in die Verantwortung genommen werden. Keine Frage, ne? Aber ich glaube halt, eine Bündelung ist durchaus legitim und ich finde es auch nicht schlecht eigentlich für uns.
Das unterschreibe ich, René. Und zwar, wenn ich jetzt das mal anschaue, was ich gerade gesagt hatte, Männer- und Frauenfußball. Im Frauenfußball haben wir jetzt dann natürlich auch durch die letzten Jahre jetzt einen ganz guten Hype und da entwickelt sich viel. Und wenn ich mir das anschaue, natürlich Frauenpokal, ne, also der DFB-Frauenpokal und auch andere Sachen bei der Nationalmannschaft, die kriegen jetzt dann natürlich auch dort größere Marken, neue Partner, ne? Das sieht man ja, wenn man Vorwerk nimmt oder auch andere. So, das ist aber dort gedacht. Aber wie kommt denn in der ganzen Struktur letztendlich dann die jungen Spielerinnen, ja, und dann auch nach oben? Wie werden die denn entwickelt? Wo werden die denn gefördert und weitergebracht? Das ist, findet auch nicht in den NLZs der Bundesligisten der Frauen statt oder so, also wie bei den Männern, ne, die dann diese NLZs haben. Wir beim Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen betreiben schon seit 2008 Mädcheninternat, wo 15 U-Nationalspielerinnen gefördert werden aus Westfalen und sozusagen nach oben gebracht werden. Und das zahlt der Verband im Endeffekt alles selber. Und wir gucken, dass wir das jetzt gerade vermarkten, damit wir das auch refinanzieren. Wenn ich mir aber angucke, dass momentan aus unseren Jahrgängen und 2008 bis heute wissen wir, dass ganz viele ja noch so jung sind, dass sie gar nicht A-nationale Mannschaft spielen können, die bei uns durchlaufen sind, haben wir gerade 4 A-Nationalspielerinnen aus unserem Mädcheninternat, die dort spielen. Also wenn wir dort auf Kleinherne gehen und so, ne, oder die Nüsken ist jetzt die letzte, die da hochgegangen ist und so. Also das sind wirkliche Stammspielerinnen dabei, die wir hier entwickelt und herausgebracht haben. So, und jetzt hat man natürlich die großen Partner und wir kümmern uns selber drum, sag ich mal, das Mädcheninternat oder auch den Frauenpokal auf Landesverbandsebene und sowas dann halt selber zu vermarkten. Ja, so, und ich glaube schon, dass wir da in Zukunft jetzt ganz gute Erfolge kriegen werden, weil die Sichtbarkeit natürlich auch durch die Frauennationalmannschaft und sowas natürlich erhöht ist. Das gibt uns auch Vermarktungsmöglichkeiten, weil die Sichtbarkeit in ganz Deutschland und alle reden drüber viel größer ist. Ja, aber trotzdem gibt es die Kette nicht von ganz oben nach ganz unten durch, ne? Sondern wir machen uns selber auf den Weg. Ne? Deswegen partizipieren und profitieren wir natürlich dann durch diese Sichtbarkeiten von oben, aber letztendlich nicht ganz vom System, wenn ich das mal so sagen darf. Also wir machen uns dann halt selber allein auf den Weg. Ne? Und jetzt muss man natürlich auch sagen, gut, so ein Mädcheninternat hat natürlich kein anderer Landesverband, deswegen sind wir da mit Alleinstellungsmerkmalen unterwegs, aber es ist super spannend und mit den Firmen, die wir gerade uns unterhalten, die finden das halt mega und die sagen auch, klasse, dass man hier eine Arbeit jetzt schon über 15 Jahre sozusagen durchführt und da die A-Nationalspielerinnen herausgekommen sind, ne? Weil mit 2008 waren die 13 und wenn ich die Lina Magul nehme, die kommt auch bei uns aus dem ersten Jahrgang. 2008, ne, als Arnold-Spielerin, und die kennt, glaube ich, auch jeder. So, und das wissen ganz viele nicht, dass eigentlich die Basisarbeit, das, was eigentlich hier so Satzungsaufträge sind, auch so ein Landesverband, genau das ist, was hinterher oben in den Ligen, in den Bundesligen oder auch in Nationalmannschaften hinterher sozusagen dann wieder zu erkennen ist. Ne? Und das ist die Arbeit der ganzen Landesverbände. Und deswegen ist halt neben diesen Themen und gesellschaftspolitischen Themen, ne, die wir natürlich dann auch haben bei uns im Landesverband, die wir natürlich auch versuchen zu vermarkten, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Basisarbeit dann auch. Ne?
Im Prinzip habt ihr beide auf eurem Wunschzettel durchaus klar gemacht, dass es dazu dienlich ist, das Ganze ja ganzheitlich so zu betrachten, dass es nach unten auch sportlich für Erfolg sorgt, für Nachwuchs, für die Betreuung der Organisationen und Clubs, die dann nicht unbedingt nur im Profibereich spielen oder im Erstligabereich spielen. Das ist sehr spannend. Und ich finde auch den Ansatz sinnvoll, ganzheitlich aus Sponsorensicht zu denken, weil er damit auch eine ganze Menge mehr abdeckt als nur ein Teilbereich. Und insofern hoffe ich, dass eure Wünsche ein bisschen mehr erhört werden, immer ein Stückchen weitergehen und immer ein bisschen mehr in Erfüllung gehen. Letzte Frage vielleicht an euch beide. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Organisationen draußen, auch im Sport, die andere große Brüder haben. Also auch andere haben noch die Situation, so wie ihr sie habt, dass es da noch jemand darüber größer, breiter, nationaler, wie auch immer, aufgestellt ist. Also was empfehlt ihr denn denen, die verantwortlich sind für eine Organisation ähnlich wie eure? Was empfehlt ihr denen? Was gibt ihr denn mit auf den Weg im Umgang mit dieser Situation? So als einen kleinen letzten Tipp aus diesem Podcast. Darf es ruhig nochmal in die eigene Trickkiste gegriffen werden?
Ja. Also ich kann ja vielleicht mal anfangen. Jetzt kann ich natürlich eher in Richtung Landesverbände sprechen, ja, weil das ist, sag ich, über so eine Liga zu vermarkten, ist nochmal ein bisschen was anderes als bei uns. Ich kann nur sagen, bei uns ist es der Erfolg, dass wir separat als GmbH einmal aufgestellt werden, weil wir dann natürlich wirtschaftlich denken, ja, und der Verband oft in seinen eigenen Strukturen auch denkt, was völlig richtig ist und ja, sportfachlich auch denkt. Und wir haben dann halt so diesen diesen Transfer, wir stehen so in der Mitte und sagen, wir übersetzen das, ja, und verstehen halt auch die Unternehmenssprache und die Ziele, die haben, ja, und dieses Bindeglied dazwischen, diese Kompetenz auch, dieses Know-how dann aufzubauen und auch zu entwickeln und dann herauszufinden, auf der einen Seite natürlich, was wollen die Unternehmen haben und was gibt es in Verbänden, was durchaus super und vermarktbar ist, genau dieses aufzubauen und dann nicht, sag ich mal, diese Standard-Cases einfach zu nehmen, sondern wirklich eigene Sachen zu kreieren, eigene Sachen zu entwickeln auch, was natürlich Arbeit und Man- und Woman-Power bedarf. Ja, das kann man als Einzelkämpfer natürlich nicht. Aber wir haben es hier auch nach und nach aufgebaut. Wir waren zu zweit, wir sind jetzt wirklich ja mit 13. Also wir haben es entwickelt, wir haben natürlich auch ganz andere ja Inputs in den Verband nochmal reingebracht mit unserer Arbeit. Also Markenaufbau kann ich nur sagen, also eine Marke auch aufzubauen, mit dieser Marke auch professionell umzugehen und sowas. Auch das ist ja in einigen Verbänden noch Entwicklungspotenziale gibt, das wissen wir, glaube ich, alle. Und wenn man damit seiner eigenen Marke gut umgeht, ich glaube, dann kann man auch Unternehmen überzeugen, mit ihren Marken sozusagen dann diesen Image-Transfer, aber auch Reichweiten und Möglichkeiten dann einzukaufen. Und ich glaube, da hapert es dran, dass oft dann halt dieser Sprung in dieser professionelleren Denkweise, ne, dieser Übertragung manchmal vielleicht noch fehlt. Und das würde ich halt so vielleicht einmal rangehen, weil das hat uns hier einen riesenweiten Sprung nach vorne gemacht. Und René sagt es ja auch am Anfang, ja, wenn man die Sportart kennt, ne, wenn man da sich mit identifiziert und damit Herzblut auch rausgeht und für diese tollen Themen steht, dann kann ich sagen, wir haben hier gesellschaftspolitische Themen, die wir nach vorne bringen und. Und es geht hier nicht, Gelder einzusammeln nur für Beine, ne, wie es vielleicht in der Bundesliga manchmal rüberkommt. So.
Sehr gut. Also ich kann das aus Ligasicht vieles auch bestätigen. Sicherlich, wie gesagt, weniger aus Verbandsicht, mehr schon als Ligasicht. Und wir sind eine GmbH, das heißt, wir haben da so auch ein bisschen anderes Denken vielleicht noch mit dahinter, auch andere Voraussetzungen, was Liga-Alltag angeht. Aber vieles stimme ich definitiv zu. Neben dem, dass wir uns alle vielleicht die gesamtheitliche Vermarktung wünschen, aber die kommt oder kommt nicht. Also das wird sich im System ergeben, ne? Also der Ratschlag von meiner Seite her ist immer, wenn man auf andere Ligen schaut, die sich auch positiv entwickeln, gerade im Zweitligabereich, ob das Basketball ist, ob das Handball ist, ob das im Volleyball die Ligen sind, die gerade auch sehr, sehr gute Arbeit machen. Aber ich kann immer nur empfehlen, mutig sein, kreativ sein, das ist ein ganz wichtiges Thema, eine eigene Identität trotz einer gewissen Abhängigkeit vielleicht auch von der ersten Liga, eine eigene Identität trotzdem nicht zu verlieren, mutig sein dahingehend auch mal neue Wege zu gehen. Ich meine, wir machen ein paar Sachen eben anders, ne? Wir haben einen Business-Club an uns gebunden, was fast keine Liga, glaube ich, in Deutschland in der Form versucht aufzubauen. Wir losen unseren Spielplan aus für die Hauptrunde, was, glaube ich, in Pokalwettbewerben Usus ist, aber im Ligaspielbetrieb, glaube ich, auch keiner wirklich tut, und das Ganze live, also für den Fan transparent. Wir haben jetzt gerade diese Saison das große Eventwochenende vor in Klingenthal, wo wir Eishockey spielen im Auslauf einer Skisprungschanze, ne, also ein Skistadion damit nutzen, Open-Air-Charakter, um uns als Liga und damit die Sportart nach außen zu tragen und zu transportieren. Also mal völlig anders, wie bisher man das kennt in den Fußballstadien. Und das kann ich halt nur empfehlen, weil unsere Hauptarbeit ist natürlich, wenn man Richtung Vermarktung blickt, schon ein Stück weit aus dem Schatten der Top-Ligen unserer Sportarten und damit auch der Top-Sportart schlechthin in Deutschland, nämlich dem Fußballsport, immer mal wieder so ein bisschen rauszuragen und mit einer besonderen Identität auch überhaupt Sichtbarkeit zu erlangen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil neben dem, dass das sicherlich Vermarktungsthemen unterstützt, ist es auch für den Fan ganz wichtig, ne? Dass er neben dem, dass er zu seinem Club gehört und seinen Club unheimlich mag, ist es für uns zum Beispiel als Liga unheimlich wichtig, dass die Fans zufrieden sind, auch mit der Arbeit, die Liga macht. Wir sind zwar auch mal die Bösen, weil wir müssen bestrafen, wir müssen Clubs bestrafen, wir müssen Club lizenzieren. Das ist klar, sind da auch Themen dabei, die nicht schön sind für den Fan. Aber in erster Linie wollen wir dem Fan einen besonderen Spielbetrieb, ich sag mal, auch zelebrieren, wo er sich wohlfühlt. Und wir haben zum Beispiel vor Spielstart bei uns auch eine Hymne. Also es gibt, glaube ich, wenige Sportarten, die tatsächlich eine Art eigene Hymne oder eigene Hymne ist zu viel, aber eine Musik, die wir eben à la Champions League vor den Spielen bei uns abspielen, zu jedem Hauptrundenspiel in den Endrunden, mit entsprechend dem Trailer, wo alle Logos der Clubs letztendlich durchfliegen. Also wir versuchen so ein bisschen ein gewisses emotionales Gefühl auch aufzubauen bei uns in der Liga, und das sind so vielleicht so ein paar Tipps, die man durchaus, auch wenn man zweite Liga ist, in einer anderen Sportart einfach nicht verlieren sollte, sondern eher pflegen sollte und vielleicht auch besonders machen sollte.
Wohl, ich fasse das zusammen, so eure beiden Ausführungen. Das bringt es vielleicht auf den Punkt. Also eigene Identität und keine Kopie. Und das ist vielleicht das, was man so als Tipp mitnehmen kann. Finde ich erstmal schön, dass das so am Ende dieser doch jetzt etwas mehr als einer Stunde steht. Und freue mich sehr, dass wir da so ein ausführliches Gespräch drüber führen durften. In bestimmten Bereichen, in denen nicht alle so viel Einblick immer haben jeden Tag, und dass ihr uns da einmal habt reingucken lassen in die sowohl Besonderheit eurer jeweiligen Organisation, aber auch in die Herausforderungen, die damit einhergehen. Und trotzdem echt coole Beispiele dabei gewesen sind, die, wie gesagt, auch da nicht jeder jeden Tag auf dem Schirm hat. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir hören uns auch nochmal wieder. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ganz herzlichen Dank dir, lieber René und lieber Maurice. Das war ein spannender Einblick. Und ich freue mich, wenn wir uns dann nochmal kurz darüber unterhalten können, wie es denn weitergeht, wie denn das Jahr 2024 für euch sich gestaltet. Und dazu kommen wir dann später nochmal. Ganz herzlichen Dank. Ciao, ciao. Sehr gern. Aus Hamburg. Das war das wirklich spannende Gespräch mit René Rodorisch, Geschäftsführer DL2, und Maurice Hampel, Geschäftsführer FLVW, Marketing GmbH. Einmal Verband, einmal Liga. Wir haben eine ganze Menge daraus mitnehmen können. Ich glaube, die beiden haben auch untereinander noch eine ganze Menge mitnehmen können. Auch im Nachgespräch hat sich herausgestellt, dass auch für beide, dass ein sehr lehrreicher Austausch war untereinander, und die mit Sicherheit das Ganze auch nochmal an anderer Stelle fortführen werden. Wir wollen das auch fortführen. Wir wollen auch weiterhin Gesprächspartner sein, Host sein für spannende Stories rund um das Sportbusiness, rund um die Zukunft des Sports. Und Zukunft ist das Stichwort. Hört gerne auch nächste Woche rein, wenn wir mit beiden über die Zukunft gesprochen haben, mit beiden ein kleines Zukunftsbild gemacht haben und wir einmal rückblicken können, was ist eigentlich in einem Jahr so passiert. Für heute vielen Dank, beste Grüße und ciao aus Hamburg.